Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. Nach dem israelischen Angriff auf den Iran am Freitag dauern die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Staaten an. In der Zeitung Le Monde fordern iranische Intellektuelle heute ein Ende der Gewalt. Ein Gespräch über den Brief und die Situation der Zivilbevölkerung in Iran mit der Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekal hören Sie gleich hier bei Fazit. Berlin bekommt eine neue U-Bahn-Linie, naja, zumindest im Museum. Im Hamburger Bahnhof ist die erste Deutschland-Ausstellung der Künstlerin Toyin Uji Odutola gestartet. U22, Adijatu-Straße heißt sie. Und in Berlin wurde auch ein neues deutsch-polnisches Denkmal eingeweiht. Das ist zwar nicht fiktiv, aber dennoch nur eine vorläufige Lösung. Von Berlin bis nach New York reicht die Geschichte des Leo-Beck-Instituts. Morgen feiert das Institut, das seit 70 Jahren zur Geschichte des deutschen Judentums forscht, Jubiläum. Und dann dribbeln, ballen und planschen wir bei Fazit noch auf sogenannten Interventionsflächen in Chemnitz. Israelische Streitkräfte attackieren seit Freitag militärische Ziele und Atomanlagen im Iran. Seitdem beschießen sich die Staaten gegenseitig. Es gibt Opfer auf beiden Seiten zu beklagen. Heute Abend gegen 19 Uhr habe ich mit der Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Düzen Tekal gesprochen. Da es momentan nicht so leicht ist, etwas über die Situation der iranischen Zivilbevölkerung zu erfahren, das Regime hat unter anderem das Internet gedrosselt, habe ich sie eingangs gefragt, was sie in den letzten Stunden aus dem Land gehört hat.
Sehr viel Angst, sehr viel Sorge, sehr viel Unsicherheit und die anfängliche Euphorie darüber, dass sozusagen die Mörder ihrer Kinder, die Islamische Republik wird ja von der Zivilbevölkerung im Iran zu über 90% auch als feindselig empfunden, weil sie sich feindselig verhalten hat gegenüber der Zivilbevölkerung, waren das doch anfangs gemischte Gefühle bis hin zu Schadenfreude. Und das hat sich aber ganz schnell abgelöst, als es dann zu den ersten zivilen Opfern kam, die solche Angriffe natürlich auch nicht verhindern können. Also insofern sind es ganz viele Gegensatzspannungen, es sind Traumata, es sind Erinnerungen an den Irak-Iran-Krieg und wir haben es mit einer Bevölkerung zu tun. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, die sich schutzlos ausgeliefert fühlt. Zum einen von der eigenen sozusagen Unrechtsregierung der Islamischen Republik, die seit der Gründung die Unterdrückung der Frau und der Zivilbevölkerung als Staatsdoktrin hat. Und das andere ist natürlich sozusagen auch als Kernidentität dieser Gründung, dieses Regimes, die Vernichtung Israels. Und beides kommt jetzt natürlich in einer sehr leidvollen Gemengelage zusammen. Deswegen geht es den Menschen natürlich entsprechend nicht gut. Und wir haben eben auch im Rahmen unserer Menschenrechtsorganisation mit Mitarbeitern, Expertinnen, Töchtern, leider Gottes auch von Frauen, die im Evin-Gefängnis eben auch gefoltert worden sind, die als Faustpfand gehalten worden sind, wie beispielsweise Nahi Taghavi, kriegen wir natürlich First-Hand-Informations. Und selbst da habe ich so richtig gespürt, es war wie so eine Art Schock. Da ist nicht irgendwie nach dem Motto, wir müssen jetzt, sondern es ist wirklich auch ein Abwarten, ein was passiert jetzt und letztlich eben auch eine ganz große Überforderung erkennbar.
Also die Stimmung in der Bevölkerung hat sich seit Freitag auch verändert. Heute wurde in der französischen Tageszeitung Le Monde ein offener Brief veröffentlicht. Prominente iranische Intellektuelle nehmen darin eine klare Position ein. Der Militärschlag soll sofort enden. Federführend dabei sind unter anderem Narges Mohammadi, Shirin Ebadi und die in Cannes ausgezeichneten Filmemacher Jafar Panahi und Mohammad Rasulov. Wie erklären Sie sich deren Forderungen?
Ich glaube, dass es tatsächlich darum geht, dass die Menschen aus dem Iran ihre ja schlechter besser kennen, als das weltweit der Fall ist. Und dass sozusagen sie davon überzeugt sind, dass der Regime-Change von innen erfolgen muss. Und auch das möchte ich aber trotzdem vorsichtig formulieren, weil ich es sehr, sehr schwierig finde, sowas von außen zu formulieren. Denn das muss die iranische Diaspora definieren, die es ja als monolithischen Block nicht gibt, sondern da haben wir unterschiedliche Stimmen. Wir haben die politischen Geiseln, wir haben die linken Flügeln, wir haben die Progressiven, wir haben die Pahlavi-Anhänger, wir haben die Belutschen, wir haben die Kurden, die im Moment natürlich unter besonderen Herausforderungen stehen, weil der Raketenabschuss auch im Osten des Landes, in den kurdischen Teilen vollzogen wird, was verheerende Folgen hat. Beispielsweise das Krankenhaus, was heute beschossen worden ist in Kermanschah, die Menschen, die hingerichtet werden, die kurdischer Herkunft sind. Und selbstverständlich wünschen sich die Menschen Frieden. Ich glaube, eine Friedensforderung ist etwas, worauf man sich weltweit einigen kann. Tatsächlich gehört zur Ehrlichkeit aber auch, dass selbst Aggressoren, Despotien, Unrechtsregime wie Putin oder auch die Islamische Republik sagen würden, wir wünschen uns Frieden. Die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen. Und tatsächlich gehört zur Wahrheit ja eben auch, dass in den letzten 46 Jahren die Zivilbevölkerung kläglich im Stich gelassen worden ist. Denken wir an 2022, wo es zu dieser Freiheitsbewegung gekommen ist, wo wir, sage ich mal, diesen Ruf, der von Jinjian Azadi, der aus der kurdischen Freiheitsbewegung kommt, auch schallverstärkt haben. Aber es ist wenig passiert. Wir haben gefordert, dass die Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste kommen. Wir haben gesagt, dass die Menschen dort getötet und umgebracht werden, aber es hat sich niemand dafür interessiert. Und ich glaube, wenn wir immer noch glauben, dass wir mit diesem Regime verhandeln können, dann irren wir gewaltig. Und nichtsdestotrotz sind die Menschen aus dem Iran, egal sozusagen woher sie kommen, sehr, sehr klar und ehrlich darüber, was hilft und was eben nicht hilft. Und auch da würde ich mir niemals anmaßen zu sagen, die Iraner wünschen sich. Das müssen die Iraner selber sagen oder die Kurden oder die Belutschen. Und da wird die Meinung auch unterschiedlich ausfallen. Aber ich will trotzdem noch mal sagen, dass die Gefühle gemischt sind. Also dass sozusagen auch Erleichterung empfunden wird. Und wer bin ich denn beispielsweise, der Tochter einer Geisel zu sagen, du darfst dich nicht erleichtert fühlen, wenn sozusagen der Unterdrücker ihrer Mutter, von dem sie immer geträumt hat und sich gewünscht hat, ihm einmal die Meinung zu sagen, auch sozusagen unter den Toten ist. Und das ist, glaube ich, eben auch der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das eine ist, was wir moralisch bewerten, das andere ist die gelebte Erfahrung konkret vor Ort. Und es sind eben große Teile der Bevölkerung, die sagen, das ist kein Leben, das ist ein Sterben auf Raten. Und wo natürlich sehr viel Misstrauen ist, sowohl dahingehend, was jetzt passiert, aber eben auch, wie sich die Situation sozusagen verändert. Aber klar ist, dass diese Revolution, das sehen die Menschen eben auch so, vor allem auch von innen kommt.
Klar ist natürlich, dass das iranische Regime noch immer brutal gegen Oppositionelle und Widerstand vorgeht. Und dieser Brief, der heute in der Tageszeitung Le Monde erschienen ist, der wird bestimmt nicht gut ankommen beim Mullah-Regime. Am Samstag hat Filmemacher Jafar Panahi hier im Deutschlandfunk Kultur bereits über die Gefahr für iranische Oppositionelle gesprochen.
Das Regime, die Revolutionsgarde und die Geheimdienste arbeiten mit sogenannten Cyberarmeen. Diese Gruppen werden bezahlt, um gezielt Propaganda zu verbreiten. Sie versuchen, Filmschaffende wie mich zu diskreditieren, vor allem wenn wir ohne Genehmigung drehen und im Ausland Erfolg haben. Sie verbreiten Gerüchte, Lügen, Falschinformationen mit dem Ziel, die Öffentlichkeit gegen uns aufzubringen. Und wenn sie glauben, dass ihnen das gelungen ist, folgen die nächsten Schritte, Berufsverbote oder sogar Gefängnisstrafen.
Panahi spricht hier also von Gefahren durch Cyberarmeen und Haft. Wie schätzen Sie das ein in Bezug auf den Brief? Wie gefährlich ist diese öffentliche Positionierung aktuell für Intellektuelle?
Naja, der Informationskrieg ist die größte Herausforderung weltweit, der wir gegenwärtig ausgesetzt sind. Also ob das jetzt sozusagen die Desinformationskampagnen gesteuert, nachweislich seitens Russlands und Russland, die Islamische Republik, denken Sie an die Achse des Widerstands, das sind alles ziemlich beste Freunde. Und die traurige Bilanz ist, dass der Informationskrieg von der Islamischen Republik schon längst gewonnen worden ist. Und das ist ja sozusagen die Zusatzherausforderung, der wir ausgesetzt sind. Und da nützt der größte Resilienzmuskel und die Menschlichkeit nichts, wenn wir diesen Algorithmusdynamiken ausgesetzt sind, die ja auch von US-Tech-Firmen mit befördert und belohnt werden. Und an diesem Beispiel sehen wir ja, wie sich das alles gegenseitig bedingt, während sozusagen das Blut der anderen dafür gelassen wird, die Menschen, die sozusagen den Mut der Verzweiflung aufbringen und aufbegehren, die wir kläglich im Stich lassen, also auch im Zeitalter der Digitalisierung. Und wir können als Menschenrechtsorganisation davon ein Lied erzählen, was alles unternommen wird, um sozusagen dieser Feindmarkierung Genüge zu leisten. Und das Leben der Menschen, die aufbegehren, ist gefährdet. Und das war es schon immer. Nicht erst seit gestern, nicht seit vorgestern. Seit 46 Jahren arbeitet dieses Regime mit dieser Feindtaktik, mit der Spaltungsdynamik und mit der Angst. Und ich sage mal, das Besondere an 2022 und deswegen bezeichne ich das, was da passiert ist, als Revolution der Freiheitsbewegung, war ja, dass Pandoras Box geöffnet worden ist und die Menschen aus dem Iran das erste Mal gesagt haben, Wir haben keine Angst, beziehungsweise es gibt etwas, was stärker ist als unsere Angst, und das ist die Freiheit. Aber wir haben sozusagen versagt, das ist jetzt ein krasses Wort, was ich ausspreche, aber das ist so, das empfinde ich so. Ich komme ja gerade auch aus Syrien, ich komme gerade aus Rojava, und mir erschließt sich nicht, wie es uns immer noch nicht gelingt, auf unsere Allies zu setzen, auf mutige Zivilbevölkerung, auf Bündnispartner, die sozusagen die Welt im Mittleren Nahen Osten verteidigen gegen religiöse Extremisten, Islamisten, Despotien, Unrechtsregime. Und natürlich, sage ich mal, dürfen wir all das auch nicht losgelöst verstehen, was im Mittleren Nahen Osten passiert von dem 7. Oktober. Und es darf auch nicht vergessen werden, der Krieg in Gaza, der unvermindert weitergeht, ob es die Palästinenser selber sind, ob es die Geiseln sind. Und es geht wirklich darum, dass man dieses Gesamtkonstrukt begreifen muss und dass die Drahtzieher des 7. Oktobers ja auch in Teheran gesessen haben, die das mitorganisiert haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht sozusagen auf die Aggressoren hier setzen, sondern dass wir endlich der Zivilgesellschaft zuhören.
Man muss das Gesamtkonstrukt verstehen. Spaltung, Polarisierung, das sind natürlich auch Themen, die besonders in sozialen Medien beschäftigen. Und natürlich wurde der Militärschlag und die Folgen für die iranische Freiheitsbewegung seit Freitag in den sozialen Medien diskutiert. Sie selbst kommen gerade aus dem Live-Talk auf Instagram. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Wie funktioniert das momentan über Social Media, die Debatte darüber?
Schrecklich. Also wir müssen gar nicht drum rumreden. Also wir haben dafür auch gar keine Zeit mehr. Also es wird wirklich mit Angstdynamiken gearbeitet, es wird dehumanisiert, es werden Interviews aus dem Zusammenhang gerissen, es werden sozusagen sofort Beschimpfungen bemüht, Zionistin, Antisemitin, Rassistin, es ist alles dabei. Und ich finde insbesondere auch in Richtung von uns Frauen, wir dürfen uns davon nicht beeindrucken lassen. Also gerade vor dem Hintergrund dessen, was die Frauen in diesen Herkunftsregionen riskieren. Wir leben doch angeblich in einem Rechtsstaat, beziehungsweise leben in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie. Ich glaube, dass sie noch nie so bedroht war wie jetzt. Aber wenn wir anfangen zu schweigen, dann stirbt Demokratie. Und deswegen, ich glaube, das ist mit einer meiner größten Motivationen, dass ich sage, nein, 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 nein. Unser Purpose muss stärker sein als die Angst, denn das ist genau das, womit die arbeiten. Und es ist ja auch so, das ist nicht nur ein Nahostkonflikt, sondern dieser Konflikt hat sich weltweit Bahn gebrochen. Ich war jetzt gerade im Al-Hol-Camp, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Es gab drei Sektionen, das irakische IS-Kämpfer, syrische, und dann gab es das Ausländercamp. Und dreimal dürfen Sie raten, welches das gefährlichste ist, das Ausländercamp. Und da sind Menschen aus Deutschland, aus Europa, aus Frankreich, aus Malaysia. Und warum sind die am gefährlichsten? Weil die bis auf die Spitzen indoktriniert sind. Dieser Kampf wird auch ideologisch geführt, in den Köpfen. Und da muss sozusagen klar sein, dass wir das auch sozusagen nur gemeinsam verteidigen. Denn diejenigen, die angegriffen werden, sind wir, unsere freie Welt. Und die es ausbaden müssen, sind die Zivilbevölkerung vor Ort.
So die Menschenrechtsaktivistin und Journalistin Düzen Tekkal im Deutschlandfunk Kultur. In einem Brief in der Zeitung Le Monde haben iranische Intellektuelle ein Ende der militärischen Auseinandersetzung und die Einstellung der Urananreicherung durch den Iran gefordert. Der Krieg zwischen Israel und Iran hat auch Auswirkungen auf Intellektuelle in Israel und auf die Berliner Kulturwelt. Heute Abend wurde bekannt, dass die deutsch-israelischen Literaturtage in Berlin abgesagt wurden. Das Zusammentreffen, das für den 19. und 20. Juni geplant war, sei angesichts der veränderten Sicherheitslage im Nahen Osten nicht mehr möglich, teilten die Organisatoren mit. Eine Ausreise israelischer AutorInnen sei derzeit nicht möglich, sagte eine Sprecherin. Die Gedanken gelten allen Menschen vor Ort, die mit Angst und Ungewissheit in die Zukunft blicken würden. Weitere Schritte zur Zukunft der Literaturtage sollen dann in den kommenden Wochen geplant werden. Wir halten Sie natürlich hier bei Fazit darüber auf dem Laufenden. Jahrelang wurde um einen Gedenkort in Berlin für die Opfer der deutschen Besatzung Polens im Zweiten Weltkrieg gerungen. Jetzt ist er zumindest vorläufig gefunden. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat ihn heute gemeinsam mit seiner polnischen Amtskollegin Hanna Wroblewska eröffnet. Es gibt aber den ein oder anderen Knackpunkt. Der Gedenkort ist erstmal nur vorläufig geplant. Wann und wo ein dauerhaftes Denkmal mit musealem Begegnungsort kommt und vor allem, wie es finanziert werden soll, das steht auch noch in den Sternen. Peinlich für die deutsche Kulturpolitik, meint Elena Gorges in ihrem Kommentar bei Fazit.
Der kulturpolitische Berg kreiste und gebar einen Stein. Ein Findlingsstein soll jetzt an die polnischen Opfer des deutschen Angriffskrieges und der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft erinnern. Zumindest vorläufig. 3 Millionen im Holocaust ermordete Juden waren polnische Staatsbürger. Etwa 2 Millionen weitere nichtjüdische Polen wurden im Zweiten Weltkrieg umgebracht, Millionen als Zwangsarbeiter verschleppt, Städte wie Warschau und Danzig dem Erdboden gleichgemacht. Der Findling ist zwar 30 Tonnen schwer und liegt auf einem prominenten Platz direkt gegenüber dem Reichstag, dort, wo einst die Krolloper stand. Und genau dort, wo Adolf Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündet hat. Aber die Größe des Steins kann leider die Peinlichkeit nicht überdecken, dass Deutschland immer noch keinen dauerhaften Gedenkort für die polnischen Opfer der Nazi-Herrschaft hat. Und das mehr als 10 Jahre, nachdem die Idee für ein deutsch-polnisches Denkmal vom Auschwitz-Überlebenden und ehemaligen polnischen Außenminister Władysław Bartoszewski angeregt wurde. Natürlich, die Mühlen der Kulturpolitik mahlen langsam. Zuerst wurde jahrelang diskutiert. Wenn die polnischen Opfer einen Gedenkort in der Mitte Berlins bekommen sollen, was ist dann mit den belarussischen und ukrainischen? Sollte man das ganze Denkmal nicht größer denken? 2020 beschloss der Bundestag schließlich, das Denkmal um einen Museums- und Begegnungsort zu ergänzen, das Deutsch-Polnische Haus. Soweit so gut. Claudia Roth, Kulturstaatsministerin der Ampelregierung, ließ ein Konzept erarbeiten. Die damalige Regierung stimmte für den Standort der ehemaligen Krolloper. Einen konkreten Zeitplan für die Errichtung des Hauses und eines dauerhaften Denkmals gibt es allerdings immer noch nicht. Was auch daran liegt, dass die Finanzierung noch nicht steht. In der kommenden Woche wird die Bundesregierung endlich den Haushalt für das laufende Jahr vorlegen. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sprach bei der feierlichen Eröffnung des vorläufigen Gedenkortes davon, dass der Findling kein Schlussstein sein soll, sondern eher ein Zeichen für den Weg der Aufarbeitung. Der Haushalt der neuen Bundesregierung wird zeigen, ob diesen Worten Taten folgen, ob der deutsch-polnische Gedenkort endlich zur kulturpolitischen Priorität gemacht wird. Denn das wäre dringend nötig. Bisher haben die jahrelangen Diskussionen vor allem gezeigt, dass Deutschland sich bis heute nicht ausreichend mit seinen Verbrechen während der Herrschaft der Nationalsozialisten in seinem Nachbarland Polen auseinandergesetzt hat und es anscheinend bis heute damit auch nicht so eilig hat. 2039 jährt sich der Überfall auf Polen zum 100. Mal. Bundesregierung und Bundestagsabgeordnete sind jetzt in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass folgende Generationen das Unrecht nicht vergessen, das mit dem Überfall auf Polen begann.
Die Pläne für ein langfristiges Denkmal werden die deutsche Kulturpolitik also weiterhin beschäftigen. Das war ein Kommentar von Elena Gorges. 1955 haben deutsch-jüdische Emigrantinnen und Emigranten wie Hannah Arendt oder Martin Buber das Leo-Beck-Institut gegründet. Bis heute wird hier deutsch-jüdische Geschichte erforscht und für zukünftige Generationen bewahrt. Besonders wichtig natürlich auch heute in einer Zeit, in der der Antisemitismus weltweit wächst. Morgen Abend wird in Berlin das 70-jährige Bestehen des Leo-Beck-Instituts gefeiert und die Festrede wird der österreichische Historiker und Autor Doron Rabinovic halten. Und mit ihm konnte ich heute Nachmittag vor der Sendung sprechen. Hallo, Herr Rabinovic.
Hallo.
Mit welchen Zielen haben die vor der NS-Diktatur geflohenen Intellektuellen das Institut vor 70 Jahren gegründet?
Es ging darum, das Vermächtnis der deutschen Juden zu bewahren und weiter fortzusetzen, auch das, was in Deutschland die Wissenschaft des Judentums ausmacht. Es gab dafür eine eigene Hochschule der Wissenschaft des Judentums, deswegen auch wurde das Institut nach Leo Beck benannt, der an der Hochschule auch gelehrt hatte, der eben auch Rabbiner und Wissenschaftler zugleich gewesen war. Es ging aber auch darum, zu erinnern an die deutsche Judenheit und an das, was verloren gegangen war, an das, was die Hoffnung gewesen und ausgemacht hatte, die Hoffnung auf eine Emanzipation, die allerdings nie eingelöst worden ist.
Und mit welchem Konzept sind die dann da bei der Gründung losgegangen?
Interessanterweise ist es eben so, dass dieses Institut international aufgebaut ist. Das wurde gegründet in Jerusalem, im Haus von Martin Buber, weil dort auch die meisten wissenschaftlichen Autoritäten versammelt waren, die dieses Projekt weiter vorantreiben konnten zu jener Zeit, aber auch deswegen, weil damals dieser neue Judenstaat ein Hort der Hoffnung zu sein schien. Dann aber auch in New York, wo die deutschen Flüchtlinge ein jüdisches Geistesleben vorgefunden hatten in der Metropole und in London, wo Leo Beck selber gewesen war und wo auch das Yearbook sofort herausgegeben wurde, das es bis heute gibt. Und das gesamte Konzept war eben, dass man eine Bibliothek schafft, was es auch geworden ist, dass man Archiv macht. Man muss sich vorstellen, es gibt heute eine riesige Bibliothek von mehr als 80.000 Bänden und 1.600 verschiedenen Zeitschriften. Es gibt Sammlungen von Tausenden an Kunstwerken. Es gibt ein Archiv von mehr als 25.000 Fotografien und von unzähligen Memoiren und mehreren Laufkilometern an Dokumenten. Es ist also ein Zentrum der Forschung, es ist ein Zentrum der Vermittlung, Ausstellungen, Konferenzen und Veranstaltungen werden angeboten, was sich damals die Gründungspersönlichkeiten nicht hätten vorstellen können, ist wohl, dass es auch eine Dependance heute in Berlin gibt. Und was sie sich auch nicht vorstellen hätten können, ist, dass 70 Jahre in Berlin gefeiert werden.
Bedeutung hat das denn, dass dieses Jubiläum morgen jetzt in Berlin stattfinden wird?
Nicht die Bedeutung, dass das, was einst zerstört wurde, wieder da wäre. Das überhaupt nicht. Das ist etwas anderes. Und es ist entstanden in dem Bewusstsein, das unwiederbringlich vernichtet wurde, was vor 33 da war. Es ist jetzt das da, was eigentlich auch das Leo Beck Institut symbolisiert, nämlich eine gemeinsame Lehre und auch eine Schlussfolgerung, dass es die Erinnerung ist, die die Grundlage ist dessen, was diese jüdischen Gemeinden ausmacht. Und wir reden ja miteinander in einer Zeit, wo wir sehen, dass es jetzt nicht so ist, dass nun alles, wie man in Wien sagt, Paletti ist.
Also das Leo Beck Institut als ein Zentrum der Forschung, auch international. Und es geht ja, wie Sie sagen, bei Archiv- und Forschungsarbeit auch darum, ja, durch Erinnerung Geschichte lebendig zu halten und damit vielleicht auch Orientierung für Entscheidungen und Handlungen im Hier und Jetzt zu geben. Ja, jetzt befinden wir uns in Deutschland in einer Situation, in der antisemitische Tendenzen wachsen. Welche Aufgabe sehen Sie denn zukünftig für die Arbeit des Leo Beck Instituts?
Die Erinnerung ist immer auch eine Form des Widerstands gegen die Auslöschung und gegen das Vergessenmachen. Wir haben ja in unseren Ländern, in Deutschland und noch mehr in Österreich, Kräfte auch, die daran arbeiten, dass vergessen gemacht wird und dass die Lehren aus der Vergangenheit obsolet sind. Vergessen Sie nicht, dass vor nicht allzu langer Zeit, ein paar Wochen eigentlich nur, hier in Österreich Bernhard ein Rechtsextremer als Volkskanzler in das Kanzleramt eingezogen ist. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass bei Ihnen in Deutschland Politiker den Nationalsozialismus nur als einen Vogelschiss bezeichnen und andere wiederum, die sich antirassistisch dünken, sagen, Free Palestine from German Guilt. Also die Erinnerung ist auch dazu da, aufzuzeigen, was noch immer relevant ist. In Wirklichkeit wird ja Geschichte nicht vergessen gemacht wegen der Schrecklichkeiten, die früher mal geschahen, sondern wegen der Kontinuitäten, die noch immer vorherrschen und die noch immer eine Bedrohung darstellen für unsere offene Gesellschaft. Aber zugleich gibt es eben diese offene Gesellschaft. Und wenn wir uns die Schriften anschauen von Hannah Arendt oder von Adorno oder von Buber, dann gibt es ja auch sehr viel Potenzial, das wir schöpfen können. Und diese Gesellschaft ist ja auch aufmüpfiger und vielleicht eben auch vielfältiger als je zuvor.
Jetzt in dieser aktuellen Situation während der Eskalation in Nahost werden stündlich neue Nachrichten und Tickermeldungen auf dem Telefon landen. In einer Phase, in der eben auch viele laute Stimmen den Diskurs prägen, in denen nicht immer vielleicht auch ausreichend differenziert wird. Da frage ich mich jetzt noch, wie es für Sie war, in dieser Phase diese Rede für den morgigen Festakt zu schreiben.
Nicht einfach. Nicht einfach deswegen, weil ich einerseits sehr geprägt bin durch meinen Geburtsort Israel und eine starke Verbundenheit zum Land und zu seiner Zivilgesellschaft empfinde. Auch politisch eingebunden bin in die Debatten, weil ich auch mitfühle mit den Familien der Geiseln, allerdings schon auch mit der Bevölkerung in Gaza. Und natürlich in den letzten Tagen sehr stark unter dem Eindruck des Krieges mit dem Iran, der Bedrohung aus dem Iran, den Vernichtungswünschen, die uns die ganze Zeit begleiten. Denn das muss man sich schon im Klaren sein, das prägt das jüdische Dasein, das prägt mein Dasein, seitdem ich auf der Welt bin, die Existenz Israels. Und wenn ich Israel sage, dann meine ich nicht nur den Staat Israel, sondern auch das Volk Israel im biblischen Sinne ist davon geprägt. Wenn unsere Kinder in die Schule gehen, in Kindergärten gehen, dann steht dort Wachpersonal. Wenn im Nahen Osten geschossen wird, dann gerät jeder Jude und jede Jüdin weltweit ins Fadenkreuz. Zumindest in die Gefahr, ins Fadenkreuz zu geraten. Ja, das begleitet einen und das begleitet einen natürlich auch beim Schreiben dieser Rede.
Vielen Dank für diese Eindrücke und alles Gute für Sie morgen. Da wird in Berlin das 70-jährige Bestehen des Leo-Beck-Instituts gefeiert. Doron Rabinowitsch, vielen Dank.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Abschiebepolitik der US-Regierung löst bei Musikerinnen und Musikern Sorge aus. Die Popsängerin Olivia Rodrigo äußerte sich auf Instagram tief betroffen von dem Vorgehen der Einwanderungsbehörde ICE in Los Angeles und betonte, sie stehe an der Seite der vielfältigen Gemeinschaft von LA, außerdem für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Die kolumbianische Musikerin Shakira verlangte in einem BBC-Interview, ein Land könne seine Einwanderungspolitik ändern, müsse die Betroffenen aber dennoch menschlich behandeln. Wie Shakira für Latin-Pop bekannt, ist es auch Vanessa Hernandez, die unter dem Namen Nessa arbeitet. Sie setzte bei einem Baseballspiel der Los Angeles Dodgers ein deutliches Zeichen und sang die US-amerikanische Nationalhymne gegen den Wunsch der Verantwortlichen auf Spanisch. Kulturstaatsminister Weimer und Berlins regierender Bürgermeister Wegner fordern zum 72. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR eine konsequente Aufarbeitung des SED-Unrechts. Vor diesem dunklen Hintergrund lasse sich der Wert von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit umso klarer erkennen, sagte Weimer in Berlin. Die fundierte Vermittlung dieses Wissens bleibe für die deutsche Erinnerungskultur und unser Selbstverständnis zentral. Der CDU-Politiker Wegner erklärte, mutige Frauen und Männer hätten sich damals in Ost-Berlin und der DDR für ein Leben in Demokratie und Freiheit eingesetzt. Beides sei auch heute keine Selbstverständlichkeit, sondern müsse jeden Tag verteidigt und gelebt werden. Um den 17. Juni 1953 herum gingen mehr als 1 Million Menschen in der DDR auf die Straße. 15.000 wurden verhaftet, mindestens 55 Menschen getötet. Die Eröffnung des großen ägyptischen Museums in Gizeh ist auf Ende des Jahres verschoben worden. Ursprünglich war das für Anfang Juli geplant. Grund sei die Eskalation im Nahen Osten, teilte das Ministerium für Tourismus und Antiquitäten in Kairo mit. Das Museum am westlichen Nilufer in der Nähe der Pyramiden hat eine Sammlung von mehr als 50.000 Statuen, Sarkophagen und Antiquitäten aus der Zeit der Pharaonen. Darunter ist auch der berühmte Schatz des Tutanchamun. Er war bekannt für seine raumgreifenden, minimalistischen Skulpturen aus Gusseisen und Bronze, zusammengeschweißt aus balkenförmigen Elementen. Nun ist der US-Amerikaner Joel Shapiro im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat die Pace Gallery bekannt gegeben, die Shapiros Werke ausstellt und die auch eine Filiale in Berlin hat. Von über 20 Arbeiten im öffentlichen Raum sind 2 auch in Deutschland zu finden, eine in der Berliner Friedrichstraße sowie eine im Skulpturenpark in Köln. Zu Shapiros bekanntesten Werken zählt die Skulptur vor dem US Holocaust Memorial Museum in Washington.
Seit dieser Woche hat Berlin eine neue U-Bahn-Linie. Die fiktive Linie U22 befindet sich im Museum Hamburger Bahnhof. Die Künstlerin Toyi Uji Odutola hat den Ostflügel des Gebäudes in die Haltestelle Adijatu-Straße verwandelt. Und in diesem Setting hat die in Nigeria geborene und in den USA lebende Künstlerin ca. 25 ihrer Werke untergebracht. Fazit: Kritiker Carsten Probst hat die erste Ausstellung der Künstlerin in Deutschland besucht und spricht jetzt mit mir. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Nehmen Sie uns mal mit an die Haltestelle Adijatu. Wie sieht's da aus?
Toyin Odutola hat, man könnte sagen, zunächst die Ausstellungsseele in so einen typischen U-Bahnhof in Berlin verwandelt, also mit diesen typischen gekachelten Säulen, diesem dunklen Bodenbelag. An der Wand hängt eine Tafel mit diesen einzelnen Stationen dieser U-Bahn-Linie. Aber dann ist doch ziemlich schnell klar, dass es sich wirklich um eine fiktive Linie handelt, wie Sie sagten. Diese U22, die gibt es in Berlin natürlich nicht. Und auch die Stationen gibt es nicht. Die heißen zum Beispiel Colonized Mind Dorf, also ein kolonisiertes Geistdorf, oder Untold Stories Damm, unerzählter Geschichtendamm. Oder die Endstation heißt eben Adijatu-Straße. Wie kommt Toyin Odutola darauf? Sie sagt:
I think that was a really great kind of deep dive. I got into the ghost stations as well, which I really loved.
Ja, sie sagt, ich bin tief eingetaucht in die Geschichte des Berliner U-Bahn-Netzes. Ich habe mich für die Geisterbahnhöfe begeistert, die ich sehr liebe, vor allem für die Idee, dass da viele Züge niemals ankommen, die vielleicht sogar mal den Hamburger Bahnhof passiert haben. Und dazu muss man sagen, der Hamburger Bahnhof ist zwar heute ein Museum, war ja aber früher einmal tatsächlich eine Eisenbahnstation. Also es sind lauter fiktive Stationen, die aber alle etwas mit ihr als Künstlerin zu tun haben. Die Adijatu-Straße ist benannt nach ihrem muslimischen Namen, Adijatu, in der westafrikanischen Sprache Yoruba. Die anderen Stationennamen sind Titel von Odutolas bisherigen Ausstellungen in aller Welt. Es ist also quasi eine biografische U-Bahn-Linie, die sie nun mitten in das Alltagsgeflecht der deutschen Hauptstadt implementiert hat.
Ja, und was zeigt sich da in dieser biografischen U-Bahn-Linie über ihr Werk? Wie sieht das aus?
Ja, dieses Werk besteht vor allem aus Zeichnungen. Man kann sagen, sie achtet sehr darauf, in ihrem Werk nicht einfach, wie sie sagt, die weißen Narrative über die schwarze Identität zu adaptieren. Sie sagt zum Beispiel, ich bewege mich durch die europäischen Städte, werde dabei als Person, als schwarze Person registriert und angeschaut. Und die Leute scheinen irgendwie immer von mir zu erwarten, dass ich eigentlich am liebsten so wäre wie sie, damit ich nicht so groß auffalle. Aber darum, so sagt sie, geht es ihr nicht, sondern in ihrem Werk versucht sie etwas anderes.
My work is not concerned with trauma and whatever else you're dealing with. I'm here because my ancestors worked really hard for me to be free.
Ja, sie sagt, meine Arbeit hat eigentlich gar nichts mit dem kolonialen Trauma zu tun. Und was immer du, also damit meinte sie mich persönlich, damit zu tun hast, ich bin hier, weil meine Vorfahren wirklich hart darum gekämpft haben, frei zu sein. Ich muss nicht mit eurer Schuld umgehen, es geht nur um mich und darum, wie es mir gelingt, hier zu leben, hier zu existieren. Und das ist es, was mich auch in Berlin sozusagen immer anleitet. Ja, und in diesem Sinn grenzt sie sich oft ab in ihrer Ästhetik, was auch konsequent ist. Das heißt nicht, dass ihr Werk oder ihre Sprache hermetisch sind. Im Gegenteil, ich finde sie sehr gut zugänglich und verständlich. Es ist ein figuratives Werk mit vielen adaptierten Figuren, die in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder so in Landschaften, Stadtlandschaften auftauchen und den BetrachterInnen das Angebot macht, auf quasi ihren Figuren auf ihrem Weg durch die Stadt zu folgen.
Das klingt nach einem sehr persönlichen Zugang. Odutola nutzt aber nicht nur zuglose Bahnhöfe als Inspiration. Oftmals arbeitet sie auch mit Film- oder literarischen Vorlagen. Was findet man da in ihren Bildern wieder?
Ja, in dieser Ausstellung nutzt sie zum einen eine Figur aus einem japanischen Animationsfilm von einer fiktiven Reise in ein Zauberland und verknüpft sie mit einer Figur aus einem Roman von Chimamanda Adichie. Die schickt sie gewissermaßen mit anderen Figuren auf die Reise in dieser Fantasie-U-Bahn-Linie 22 durch Berlin. Man sieht also zahlreiche von Toyin Odutolas Zeichnungen an den Wänden, die gegenseitig aufeinander zu reagieren scheinen, die Figuren mit Blicken, mit Gesten und bei der sich die Namen und ja, man kann fast sagen, auch die Identitäten der Hauptfiguren, die da durch die Zeichnungen geistern, durch den Wechsel der Orte immer wieder verändern. Das sieht Toyin Odutola selbst so als einen Kern schwarzer Erfahrung an. Sie sagt, das Werk schwarzer Künstlerinnen wird eigentlich immer noch fast ausschließlich über ihre Biografien, über ihre persönliche Geschichte definiert, die aber immer so einem weißen Verständnis von Geschichte angepasst sind. Und das möchte Udo Toda ein wenig durchkreuzen, indem sie selbst einen fiktiven Charakter quasi einführt. Und dazu sagt sie:
To address how names work for me.
Also um zu beschreiben, wie ich mit Namen umgehe. Ich mag es, wenn Namen mit der Zeit rutschig werden, sagt sie. Genauso wie in der Geschichtsschreibung. Geschichte verirrt sich oft mit ihren Benennungen. Man kann irgendwas auf der Straße mit einem Namen versehen. Man kann ein Dokument verändern oder auch ein Monument umbenennen, das sich so als koloniales Erbe herausstellt und dann das koloniale Trauma bezeugt. Aber diese Umbenennung, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Worum es mir geht, ist die Frage, wie ein Name uns selbst bewegt anstelle des Gefühls, dass er stagniert. Und damit gibt sie quasi genau diese Bewegung ihrer Figuren durch verschiedene Räume und durch verschiedene Zeiten an, die sich immer wieder verändern, immer wieder wandelbar sind und eigentlich nie so ganz richtig greifbar sind.
Und würden Sie sagen, dass das eine sehenswerte Ausstellung ist?
Ich selber finde diese Ausstellung vor allem deswegen sehenswert, weil der Hamburger Bahnhof eigentlich kritisch mit seiner Rolle als westliche Kunstinstitution dabei umgeht, also mit den Kriterien für Kunst. Oft sind Ausstellungen von schwarzer Kunst ja sehr vereinnahmend. Man sucht mit Udo Toda aber eben einen Ansatz, um das zu verhindern, sie nicht einfach für irgendeine westliche Repräsentation zu vereinnahmen. Und man spürt hier sehr deutlich eben diese Spannung zwischen der Institution Hamburger Bahnhof auf der einen Seite und dem Werk. Und das würde ich in diesem Zusammenhang als Verdienst ansehen.
Vielen Dank für das Gespräch und die Eindrücke, Carsten Probst.
Sehr gern.
Die Ausstellung U22 Adi-Jatu-Straße in Berlin, die läuft auch noch ein Weilchen. Wenn Sie die Ausstellung im Hamburger Bahnhof selbst sehen möchten, ist noch Zeit. Bis Anfang 2026. Am Wochenende haben wir Fazit live vom Kosmos Festival in Chemnitz gesendet, mitten aus dem Programm der Europäischen Kulturhauptstadt 2025. Dieses Projekt ist immer auch ein Stadtentwicklungsprojekt. 30 Orte sollen sich dafür verändern. Einige, wie die Hartmann-Fabrik, das heutige Besucherzentrum und Sitz der Kulturhauptstadt Chemnitz, waren schon vor 2025 fertig. Es gibt aber auch kleinere Projekte, die im Rahmen der sogenannten Interventionsflächen entstehen. Zugegeben, das ist ein recht sperriges Wort. Aber wo neuerdings auf sogenannten Interventionsflächen ganz konkret gedribbelt oder geplanscht wird, das erzählt Susanne Burkhardt.
Manchmal braucht es für Veränderung einfach eine gute Idee und einen langen Atem. Der Chemnitzer Unternehmer und Basketballfan André Zimpel hatte beides. Sein Plan, einen 20 Jahre alten Basketballplatz im Zentrum der Stadt in einen neuen, coolen Kultur- und Begegnungsort verwandeln. Jetzt, 6 Jahre und viel politische Überzeugungsarbeit später, ist sein Traum Wirklichkeit geworden.
Es ist sehr cool. Also ich glaube auch in Deutschland so in der Form einmalig mit diesen zwei Plätzen hier nebeneinander und mit dieser kleinen Tribüne.
Sagt Jeremy, er ist freiwilliger Helfer der Kulturhauptstadt Chemnitz und kommt regelmäßig her zum Trainieren.
Der Platz ist wunderschön gemacht.
Das findet auch Mitspieler Maurice.
Es gibt mehr Flächen, es werden jetzt Basketball und Fußball wird getrennt. Es gibt eine schöne Tribüne für mehr Zuschauer. Es macht sehr viel Spaß, hier zu spielen.
Das Geld für den Umbau kommt größtenteils vom Freistaat Sachsen, aber auch aus dem Etat der Kulturhauptstadt.
Ist eine super Sache, die Kulturhauptstadt für Chemnitz. Ich glaube, das kann ein ganz cooler, kostenloser, lokaler Sport-Hotspot hier werden in Chemnitz.
Sogar Spieler der Niners, also der Chemnitzer Basketballmannschaft, die in der Bundesliga spielt, sollen hier schon gesichtet worden sein. Nur ein paar Minuten entfernt, sommerliche Idylle am Wasser. Der Stadtteilpark am Pleißenbach zählt zu den Großprojekten in Sachen Stadtentwicklung. Hier verbindet eine Fußgängerbrücke zwei Stadtteile.
Das war also wildes Gelände. Das war der ehemalige Bahnhof,
erklärt ein Besucher.
Und das ist in den letzten Jahren dann immer mehr verwildert. Müll und so weiter und so fort.
Baubürgermeister Michael Stötzer hat viele Behörden zusammenbringen müssen, damit die Brache zum Park werden konnte. Man habe
den Bach natürlich einen natürlichen Bachlauf gegeben, dient dem Hochwasserschutz, aber das dient auch den Menschen und ihren Haustieren, die sie mitbringen können, dass man mal wieder ans Gewässer ran kann. Früher war es ja in dem Kanal versteckt. Das war in einer Industriestadt nicht so. Da war Wasser bloß als Rohstoff für die Produktion gedacht und die Menschen wünschen sich da mehr, wieder an ihre Gewässer ran zu können. Und das haben wir hier versucht umzusetzen.
Früher war es lila-blau. Da kommt von Limbach. Die ganzen Färbereien haben wir Wasser reingelassen, die Abwässer. Dann hat das alles lila-blau.
Einst von den Chemiebetrieben verfärbt ist das Wasser heute klar.
Mir gefällt es sehr toll hier.
Ich finde das ziemlich schön, dass das so als Park angelegt ist und die Kinder am Wasser spielen können und jetzt auch der neue Spielplatz entstanden ist.
Zwischen den stillgelegten Gleisen blühen jetzt Stauden, wachsen Bäume, stehen Bänke. Gerade wurde der Park eröffnet. Concordia Park und Stadtteilpark am Pleißenbach. Zwei Beispiele, wie mit Engagement und genügend Geld Orte lebenswerter gestaltet werden können. Und was, wenn das Kulturhauptstadtjahr um ist, wenn Anlagen erhalten werden müssen? Fragen an den Baubürgermeister Stötzer.
Natürlich ist es eine große städtische Aufgabe, sich um diese Flächen auch weiterhin zu kümmern. Dafür muss es Ressourcen geben und das ist auch das Ziel, das weiterhin so fortzuführen.
Im Rahmen der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz entstehen auch neue Kulturorte. Susanne Burkert hat zwei Stadtentwicklungsprojekte vorgestellt. Weiter geht's bei Fazit mit der Kulturpresseschau. Versprochen nicht mit einer KI, sondern mit Ulrike Timm.
Beginnen wir ausnahmsweise mit einer Berichtigung und zitieren ein paar schöne Zeilen aus der Taz. Das Wort Soloablum, das gestern auf unseren Seiten zu finden war, ist selbstverständlich inkorrekt. Klingt aber irgendwie hübsch. Und solange man auf solche Fehler trifft, kann man sich sicher sein, dass noch nicht die KI das Schreiben übernommen hat. Solche einfachen menschlichen Flüchtigkeitsfehler wird sie nicht machen. Aber viele andere. Denken wir an alle, die beherzt ein erstes Soloablum aufnehmen und nutzen die Zeilen aus der Taz, um zum heutigen KI-freien Schwerpunktthema überzuleiten. Kinder. Gleich 5-mal sind uns quer durch die Zeitungen Artikel begegnet, die sich ihnen widmen. Das ist selten. Es geht ums Lesen von Büchern, um ein Kinderfernsehprogramm und die Heilkraft der Märchen. Nicht so schön ist der Satz, den uns die Süddeutsche Zeitung entgegenpfeffert. In der analogen Welt stören Kinder eigentlich immer. Der Soziologe Aladin Elmafalani denkt darüber nach, warum die allermeisten Menschen Kinder mögen und die Gesellschaft sie trotzdem schlecht behandelt. Er meint, der größte Unterschied zu den 80er Jahren und vielleicht auch noch den 90ern ist, wenn Kinder nichts konsumieren, also nichts bezahlen wollen oder können, gibt es praktisch keine Angebote mehr für sie. Und wenn es Angebote gibt, dann werden sie fast immer mit einem pädagogischen Ansatz begleitet, der irgendein vermeintliches oder reales Problem behandeln soll. Räume, in denen man sich einfach mal ausprobieren oder auch nur austoben kann, sind sehr rar. Ermutigender ist die Süddeutsche Zeitung aber schon eine Seite weiter, wenn sie Die Gurkentruppe vorstellt, ein Buch für Leseanfänger ab 5 Jahren. Auf 2 ganzen Spalten ändert sich da ein Blickwinkel im Feuilleton. Die Gurkentruppe besteht ausdrücklich nicht aus High-Performern, sagt ja schon das Wort. Dafür versteckt sich ein Bär schüchtern hinter viel zu dünnen Bäumen und zieht verschämt den Bauch ein. Und das Zebra Tayo erklärt das Problem, morgens aus dem Bett zu kommen, so. Das ist, als ob dein Hintern ein Magnet ist und der andere Magnet ist unter der Matratze und die Magneten wollen immer zusammenbleiben. Die Zeichnerin Liliane Oser setzt das Magnetenproblem wohl ganz großartig um. Die Gurkentruppe ist für den Jugendliteraturpreis nominiert. Ein Hoch auf die Süddeutsche, dass sie sowas auf den ganz normalen Feuilletonseiten bespricht, statt auf Sonderplatz Kinderbuch einmal im Jahr. Ein bisschen pädagogisch riecht es aus der Taz, die auch ein Kinderbuch vorstellt über die iranische Bewegung Frau Leben Freiheit. Autorin Silan Sarah Kössler meint, Kinder könnten hier etwas über Freiheit, Mut und Selbstbestimmung lernen. Verlegerin Sophia Boccardi schiebt eilig hinterher, ein bisschen mehr kindliche Fantasie und Träumerei würde allen guttun. Stimmt. Mit einer Menge Fantasie kommt eine neue Serie bei Apple TV daher, die Taz-Autorin Marie-Sophia Trautmann gut gefällt. Es geht um einen Karton. Der Karton kann alles werden, sogar ein Dinosaurier-Ei. Ohne viel Geräusche und Geblinke allüberall. Das langsame Erzähltempo und die unaufdringlichen Pastelltöne sind eine Wohltat, findet die Taz. Und in der Welt erzählt die Bibliotherapeutin Irmgard von Richthofen eindrucksvoll, wie sie über Märchen mit gehemmten und depressiven Menschen ins Gespräch kommt, mit Erwachsenen wie Kindern. Aschenputtel etwa sei ein schönes Beispiel auch dafür, wie man Resilienz entwickelt und wie Phönix aus der Asche steigt. Nun gut, manchmal können Märchen auch sehr brutal sein. Wenn ich Märchen Kindern vorlese, sagt die Bibliotherapeutin, überlege ich mir sehr genau, in welchem Alter die sind und welche sie schon verkraften können. Etwa, wenn der Wolf das Rotkäppchen verschluckt. Aber sie kommt dann ja lebendig wieder raus.
Das war die Kulturpresseschau mit Ulrike Timm bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Oehlschlegel. Kommen Sie noch gut durch die Nacht.